Vor dem wir nun unseren Text lesen, lasst uns noch einmal die Augen schließen. Herr, wir beten dich an. Wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist, Herr Jesus, und dass du bereit warst, den Kreuzesweg zu gehen, den Leidensweg, den niemand anders gehen konnte als nur du allein. Und du warst dazu bereit für einen jeden unter uns und für die ganze Welt. Nun, Herr, sei du in unserer Gegenwart in deiner Auferstehungskraft und wirke. Und lass diese Stunde nicht leer an uns vorübergehen. Zu deiner Ehre. Amen. Römer 10, Vers 1. Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für Israel, dass sie selig werden. Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott, dass sie selig werden. So sah das Leben des Paulus aus. Im 9. Kapitel, Vers 2, sagt Paulus, dass er große Traurigkeit hat und Schmerzen ohne Unterlass in seinem Herzen. Und dass er wünsche, dass er selbst verflucht wäre und von Christus weg sei, so dass seine Brüder dadurch gerettet werden. Erstaunlich. Man kann das fast nicht für möglich halten. Wir, wenn wir das heile Fahren Gottes Kinder sind, dann danken wir Gott dafür. Aber stören uns nicht um die anderen. Aber Paulus sagt, ich wünschte, ich könnte verbannt sein, getrennt von Christus, wenn dadurch meine Brüder gerettet werden könnten. Meine Brüder, das Heil erfahren. Das ist glühende Retteliebe. Das ist ein Herz, was brennt für Gott. Wo man nicht mehr das eigene sucht und für sich selbst betet, sondern für die, die um uns sind. Er sagt uns ganz klar, das ist mein Wunsch, dass meine Brüder gerettet werden. Das ist mein Flehen zu Gott, dass sie selig werden. Dann geht er so weit und sagt, ich wünschte, dass ich selber getrennt werden könnte von Christus, wenn dadurch sie gerettet werden könnten. Ich wünschte, dass ich selber verdammt und verflucht sein könnte. Einige Übersetzungen gebrauchen das Wort verflucht. Wenn dadurch meine Mitmenschen geholfen werden. Und was tun wir ihretwegen? Beten wir für sie? Flehen wir zu Gott für sie? Opfern wir für sie? Was tun wir? Tun wir. An der Ostseite von London in England haben sie einen tiefen Graben gegraben, um ein großes Rohr zu legen fürs Abwasser. Und als sie da unten gruben, stürzte es ein. Und die da unten waren, waren festgefangen. Einige lebendig begraben. Es hat nicht lange gedauert, war eine große Schar versammelt. Und jeder war neugierig, wollte sehen, was dort geschah. Und einige waren da unten und gruben. Unter den Zuschauern war ein Mann und eine fremde Dame kam zu ihm, legte ihre Hand auf seine Schulter und sagte, du bist doch Billy. Bill, er sagt, ja. Er sagt, sie sagte ihm, weißt du, dass dein Bruder da unten ist? Er wurde leichenblass. Er war schockiert. Und das nächste war er da unten und grub mit seiner Schaufel wie ein Wilde. Grub er dort und hörte nicht auf, bis die ihr Leben gerettet war. Als er hörte, dass unter denen auch sein Bruder war, vor dem kümmerte er sich darum nicht. Plötzlich, als er hörte, dass sein Bruder auch da eine von denen ist, da erschrak er, da wachte er auf. Da geschah etwas in ihm. Nun, wie sieht's aus in deinem Leben? Bist du nur ein Zuschauer? Singst im Chor, sei es auch im Judenchor, gehst zur Schule, tust deine Arbeit. Ein Zuschauer. Die Welt geht verloren. Die Nachbarn gehen verloren. Die Brüder gehen verloren. Deine eigenen Volksgenossen fahren in die Hölle. Und was tust du? Schaust zu. Bist ein frommer Zuschauer. Wirst nicht bewegt, solange du genug zum Essen hast, ein Nest zum Schlafen, mit deiner Frau leben kannst, glücklich, dass sie um dich ist, dann hast du deinen Himmel auf Erden. Dann hast du dein Reich, aber nicht sein Reich. Sein Reich sieht anders aus. Er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Zeit und nicht von dieser Welt, sagte der Herr Jesus. Was fühlst du, was geschieht in dir, wenn Menschen eine nach dem anderen in die Hölle fahren? Gar nichts, bin schockiert zu hören, er ist gestorben. Und dann ist das auch im Nu vorbei. Paulus sagt, er hat einen unaufhörlichen Schmerz. Schmerzen, die nicht aufhören. Das war sozusagen sein Leiden. Und das ging so tief, dass er sagt, wenn die gerettet werden, durch das ich verflucht werde und ich in die Hölle gehe, dann täte ich es gern, sodass sie gerettet werden. Das war seine Herzenssprache. Was ist deine? Kennst du dieses? Kennst du den Schmerz? Sei ehrlich vor Gott und kein Heuchler nun und lüge nicht. Ist das eine Beschreibung deines Lebens? Ist das auch deine Erfahrung? Und wenn das so ist, wenn du sagst, ja, was hast du getan deswegen bis jetzt? Wie weit bist du gegangen? Ich denke, es war in 1960 bei uns in Südafrika in einer Halle. Für die Zulus war ein weißer Mann. Und da erzählte ich, von dem anglikanischen Priester in England. als er starb. Er wachte den Morgen und war krank, fühlte schlecht. Die Frau, die merkte das gleich. Und sagt, ach, lieber Vater, fühlst du nicht so gut? Er sagt, doch. Aber sie spürte, da stimmt etwas nicht. Er wollte sie verheimlichen. Aber sie hielt an und an, bis schließlich er sagt, gut, dann sag ich's dir. Er sagt, ich hatte einen schrecklichen Traum. Ich träumte, dass es der Tag des Gerichts ist. Und ich sah den Gerichtsstuhl vom Himmel herabkommen. In einem Nu waren wir entrückt. Alle. Aber dann plötzlich war ich ganz allein vor dem Richterstuhl. Und der Herr nannte mich bei Namen und sagte, ja, sag mir mal, du warst in 4, 5 verschiedenen Gemeinden Pastor. Wo sind die ganzen Gemeindeglieder? Wo sind die Kirchenältesten und Vorsteher? Wo sind die Jugendlichen? Wo sind die Frauen, die Alten, die Kinder? Und er sagte, ich wusste nicht, was zu sagen. Und dann sagte er, wo sind die, die ein- und ausgingen in deinem Haus und die eine Hilfe waren? Und deine Frau und die dir geholfen haben mit den Kindern? Er sagte, ich wusste nicht, wie darauf zu antworten. Dann sagte er, wo ist deine Frau und wo sind deine Kinder? Vom Ältesten bis zum Jüngsten. Er sagt, ich hatte keine Antwort darauf. Wenn der redet, der Omega ist, dann ist das letzte Wort. Einige Menschen sind bekannt, die haben immer das letzte Wort. Immer, die wissen immer besser. Die haben immer das letzte Wort. Aber eines Tages, wenn du mit Omega ein Termin hast, dein letzter Termin, wird er reden und das wird das letzte Wort sein. Und dann sagte er, als er im Bett saß, sagte, schau zu meiner Linken. Und da sah er lange Schlange Menschen, all die Vorsteher der Gemeinden, all die Glieder der Gemeinden, jung und alt, bis es seine Frau, bis die an die Reihe kam und seine Kinder. Und die gingen alle in den tiefen Abgrund. Er sagt, es war schrecklich. Schrecklich, das zu hören, wie sie fielen und fielen und fielen. Die Engländer sagen, bottomless pit. Ein Abgrund, der keinen Boden hat. Es war ja live. Die zwei Türme, die verbrannt sind in New York. Die waren hoch, wer da gewesen ist, der weiß, wie hoch es ist. Und wenn man runterschaut, wie das aussieht. Und wenn du die Bilder ansiehst, wie sie alle in den Fenstern sahen und wie sie sprangen. Die Glut war zu hoch, zu groß im Haus. Sprangen sie wie die Verrückten. Es nahm aber nicht sehr lange, 7 Sekunden, dann waren sie unten. Und dann ein dumpfen Ton, als sie da platzten auf den Boden. Und so viele, dass die Autos, die fuhren, über die Leichen fuhren. Sie konnten sie nicht so schnell hinweg tun. Die Menschen waren sozusagen von Sinnen. Einige sagen, es war wie die Hölle. Aber wie wird der jüngste Tag sein? Lest mal in Petrus, Kapitel 3, Vers 10. Wie er sagt, die Himmel werden mit einem großen Krachen vergehen.
Alles wird brennen.
Alles wird vergehen. Welch eine Glut wird das sein? Und dann sagt Petrus, wenn das geschehen soll, Brüder, was für Menschen solltet ihr sein in göttlichem Wesen und göttlichem Wandel? Wenn das Tatsache ist, sollten wir nicht leben wie die Heiden und wie die Gottlosen. Was für Menschen solltet ihr sein und sollten wir sein in Heiligung, Gerechtigkeit, wenn das geschehen wird? Da waren die zwei Türme, die Menschen zum Heulen gebracht haben, ihr Herz zerbrochen und schlaflose Nächte einige bis zum heutigen Tag. Sie sagen, es vergeht nicht, aber da ist etwas Größeres auf dem Spiel. Wenn wir vor Gott stehen und gerichtet werden, und wie wirst du fühlen, wenn du neben den Paulus stehst und Gott dir sagt, schau, und die Bibel sagt, Himmel und Erde werden vergehen, das wird aber nicht vergehen. Kann man den Paulus verstehen, dass er alles verlassen hat, auch das, was für ihn teuer und wert war. Die Tradition seiner Vorfahren, seine Heimat. Sein Vater war Pharisäer, er war Pharisäer. Aber er sagt, ich habe alles als Kot und Mist gerechnet. Auf dass ich das verliere, aber Christum gewinne und in ihm erfunden werde und die Menschheit erreichen kann mit dem Evangelium Jesu Christi. Und dann bekam er den Schmerz. Und dann ging er so weit, das waren keine Märchengeschichten, dass er sagte, ich möchte am liebsten selbst verflucht werden, wenn dadurch meine Brüder geholfen werden können. Er kannte sie als seine Brüder. Und diesen Mann in Ost-London, als er hört, dein Bruder ist unter denen, das machte den Unterschied. Und nun meine Frage, was sagst du dazu? Geht dir das etwas an? Bewegt dich das? Wirst du dadurch bewegt und tief erschüttert, dass deine Nachbarn, dein eigenes Volk ins Verderben geht oder nicht? Vielleicht bist du ein echtes Kind des ersten Brudermörders, Kain. Vielleicht ist er dein echter Vater und du hast sein Blut noch in deinen Adern. Als Gott sagt, wo ist dein Bruder? Da sagte, was soll ich meines Bruders Hüter sein? Was geht mir das an? Soll ich sein Hüter sein? Und Gott sagt, wo ist dein Bruder? Und dieser anglikanische Priester, als er die sah, in den tiefen Abgrund springen, wie die da von dem Turm, nur dieser Abgrund war viel tiefer. Und der Pastor sagte, das kann man mit Worten nicht beschreiben, wie das war, als sie ins Verderben fuhren. Und er sagt, liebe Frau, du warst auch da in der Reihe und die Kinder. Und dann sagte der Herr mir, schließe dich auch daran, an diese Schlange. Und da fiel er rückwärts aufs Bett und war tot. Eine wahre Geschichte. So ging er in die Ewigkeit. So ging er in die Ewigkeit. Wie wirst du in die Ewigkeit gehen? Er meinte, alles ist gut. Jeden Sonntag predigte er. Die Gemeindeglieder, die liebten ihn. Bis die Stunde anbrach, als er vor Gott stehen musste. Es war wohl ein großer Schock für ihn, kann man verstehen, dass er da einen Schmerz hatte. Dass er dort bewegt war, wäre es nur vor dem geschehen. Wäre das nur vor dem geschehen. Nun, liebe Freunde, wir werden einst vor Gott stehen müssen und Rechenschaft ablegen. Und was, wenn Gott uns fragt, wo sind deine Kinder? Wirst du sagen können, sein Wort in der Bibel, das ich sehr liebe, wo es heißt, hier bin ich und die Kinder, die du mir gegeben hast, wo sind eure Kinder? Vom ersten bis zum letzten. Ob sie verheiratet sind oder nicht. Wo sind deine Verwandten? Wo sind deine Eltern? Sollte dir eine ernste Sache sein. Die Bibel sagt, wie sollen sie glauben, wenn sie nicht gehört haben? Und dafür sind wir da, um sein Evangelium zu treiben. Dr. Diff war ein Missionar in Amerika, in Indien. Der hat sich sozusagen zu Tode gearbeitet. Und musste frühzeitig zurück nach Schottland. Schottland hat viele Missionare ausgesandt in die Welt. Und da musste er zurück, sich erholen. Und sie sagten, du wirst wohl nie wieder zurückkehren können nach Indien, wegen deinem leiblichen Zustand. Und als er einige Zeit in Schottland war, war er eingeladen zu einer presbyterianischen Kirche. Die hatten einen Missionstag. Der Leiter der Kirche war auch zugegen. Und sie baten diesen Dr. Diff zu reden. Er ging dann als schwacher Mann auf die Kanzel und redete. Und als er fertig geredet hatte, hat er eine Einladung gemacht, die Menschen gerufen nach vorn, die ihr Leben den Herrn Jesus ergeben wollten. Aber keine kam nach vorn. Er schaute sie an und konnte es nicht glauben. Und plötzlich fiel er um. Unter den Zuhörern war ein Arzt. Und der lief gleich hin, untersuchte ihn und sagte, er hatte eine Herzattacke. Und der Leiter der Kirche kam und sie legten ihn auf den Boden. Und der Arzt sagte, er soll sich ganz ruhig verhalten. Nach einiger Zeit kam er zum Bewusstsein. Und er sagt, wo bin ich? Wo bin ich? Er wusste nicht, wo er war. Sie sagten, du bist in der Kirche. Du hast ja gerade geredet. Und dann hast du einen Aufruf gemacht, wer sich dem Herrn Jesus ergeben will. Oh, sagte er, ja. Das stimmt ja. Er sagt, helft mir, dass ich aufstehe, ich muss auf die Kanzel gehen. Der Arzt sagt, nein, das kannst du nicht, dazu ist zu gefährlich. Du sollst dich jetzt in diesem Augenblick nicht bewegen. Lieg ganz ruhig. Er sagt, auf keinen Fall. Komm ich um. Ich habe noch ein Wort auf dem Herzen. Das muss ich dieser Gemeinde sagen. Und dann unterstützten diese zwei, der Arzt und der Leiter der Kirche, ihn und halfen ihn zurück auf die Kanzel. Und als er auf der Kanzel war, da sagte, lieben Freunde, als die Königin Victoria. Ihr Volk aufrief und sagt, ich habe Soldaten nötig, die ich nach Indien schicken muss. Wer ist bereit zu gehen, freiwillig? Da haben sich so viele Soldaten gemeldet, dass nicht alle gehen konnten. Sie waren zu viel. Er sagt, heute werdet ihr geladen von Jesus Christus, den König aller Könige und der König der Queen Victoria. Und nicht einer von euch legt sein Leben auf den Altar Gottes und ergibt sich ganz dem Herrn. Kein von euch ist bereit, das zu tun. Und keine Mutter und kein Vater ist bereit, seine Kinder auf den Altar zu legen, freiwillig, für Jesus Christus und seinen Dienst. Er sagt, ich habe gesehen, wo ihr steht. Aber ich sage, ich als gelähmter Mann, nehmt mich zurück nach Indien und legt mich neben den Gangesfluss. Der Gangesfluss, das ist ja ein heiliger Fluss. Da gehen sie alle hin, da begraben sie ihre Toten. Da gehen sie hin, um gereinigt zu werden, dass ihnen ihre Sünden vergeben wird und alles. Nehmt mich, legt mich da in der Sonne, in der heißen Sonne, am Rande. Und Strande des Gangesfluss. Als gelähmter Mann werde ich den Menschen sagen von Jesus Christus, von seiner großen Liebe, von seinem bitteren Tod, dass er für sie gestorben ist. Wenn ihr nicht bereit seid, ich gehe freiwillig und da will ich sterben. Ich kann es nicht sagen, wie er es gesagt hat. Aber sie sagen, die Herzen waren getroffen. Dann strömten sie nach vorn. Und das war nicht nur eine emotionelle Sache. Sie sagen, es ist eine Versammlung gewesen, wo vielleicht die meisten Missionare herausgeboren sind. Männer Gottes, die in alle Welt und besonders nach Indien gegangen sind, um das Evangelium zu verkündigen. Bleibende Frucht. Nicht, wo man jetzt was sagt und morgen Abend ist es verschwunden, hat man es vergessen. Macht man ein Gelübde, gehen einige Wochen und Monate vorbei und dann ist alles dahin. Wo es nur Lug und Betrug war. Vielleicht sind hier sogar Menschen unter uns, die als Jugendliche ihr Herz den Leben, den Herrn gegeben haben und vielleicht ihr Leben. Und vielleicht später, als du in Not warst, hast du dem Herrn versprochen, Herr, wenn du mein Kind heilst, dann will ich dir dienen und dann tue ich dies und jenes. Und Gottes Wort sagt, bezahle deine Gelübde. Und Dr. Diff sagt, Brüder, was sagt ihr von dem, dass Jesus sagt, geht hin in alle Welt und predigt und verkündigt das Evangelium? Wie sollen sie glauben, wenn sie nicht gehört haben? Und wenn man ihnen sagt, dass man es auf rechte Art und Weise tut, oft nicht gleich mit einer Predigt beginnt, sondern mit einem Kuchen und mit Blumen, mit Freundlichkeit. Und wenn die Tür offen ist, dass man dann hineingeht und die Frucht erntet. Moody wollte einen Mensch retten und sagte, Herr, gib mir die Weisheit. wie ich den erfassen kann. Dann ist er hin und hat einen ganzen Tag mit ihm Tennis gespielt. Am Ende des Tages hat er ihn zu Jesus geführt. Das war der Mann, der sich bekehrt hat. In der Zeit wurden die Stühle, die Sitzplätze in der Kirche gebucht. Die musste man buchen. Und dann ist er gleich hin und hat die ersten 3, 4 Reihen, die ganzen Reihen, gebucht für den nächsten Sonntag. Den ersten Sonntag seines Lebens als Christ. Der Kirchenälteste sagt, was willst du mit 4 Reihen machen? 3, 4 Reihen. Das sind ja über 30, 40 Menschen. Er sagt, die fülle ich allein. Die fülle ich allein. Und in einer Woche, als der nächste Sonntag, der erste Sonntag seines Glaubenslebens kam, hat er sie gefüllt von einer Seite bis zur anderen. Natürlich war er in der Stadt. Er ging zu den Straßenkindern und sagte, ihr kommt mit mir. Und Gott hat ihm Weisheit geschenkt. Und seine 4 Reihen waren überfüllt. Nach kurzer Zeit waren es Hunderte und bald Tausende. Ein ungeschulter Mann, der keine gute Ausbildung hatte. Aber hat Jesus erlebt. Der gleiche Jesus, wie Paulus erlebt hat. Was denn hast du erlebt? Es gibt viele Jesus. Besonders in der letzten Zeit, sagt das Wort Gottes. Da wird es manche geben. Einige meinen, sie haben Jesus und sein Irrtum. Einige meinen, es ist Christus und sein Teufel. Es ist nicht Gott, der zu ihnen redet. Das ist nicht schwer, das zu erkennen. Du brauchst nur die Bibel nehmen, die lesen. Und dann prüfen, ob dein Leben mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Das Leben macht neu. Das Blut der Menschen wird von uns gefordert werden. Ezekiel 3 heißt es. Gott sprach zu Jeremia und sagte, du Menschensohn, gehe hin und warne die Menschen. Wenn du den Bösen warnst, und ihm sagt, dass er sich bekehren soll und er tut es nicht. Er fährt ins Verderben, aber sein Blut wird nicht von deinen Händen gefordert werden. Aber wenn du es ihm nicht sagst, fährt er in die Verdammnis. Aber sein Blut wird dich von deinen Händen fordern. Und was bedeutet das? Von deinen Händen fordern? Das bedeutet, du hast ihn umgebracht. Shakespeare, der englische Mann, der redet von Lady Macbeth. Die hat ja ihren Mann erstochen. Und als sie ihn erstochen hat, ist das Blut über sie gekommen. Und ihre Hände. Und sie hatte blutige Hände. Und dann lief sie wie eine Verrückte in Haus auf und ab. Und sagt, what can wash away the blood from my hands? These blood-stained hands. Was kann das Blut von meinen Händen waschen und reinigen? Sie wusste nicht ein und aus. Sie hatte ihren Mann ermordet. Und wenn Gott sagt, ich werde das Blut dieser Menschen von deiner Hand fordern, bedeutet es nichts anderes, als dass du ihn ermordet hast. Durch dein Schweigen, durch deine Feigheit, durch dein sich Schämen, durch deine Torheit und Narrheit, dass du nicht die Weisheit hattest, um ihn von Gott zu sagen und zu Jesus zu führen. In der Erweckung erleben wir oft Kinder, die andere Kinder zu Jesus führen.
Ein Mädchen, die neulich gestorben ist, erschossen ist, hat 5 Minuten in eine Schule gesprochen und 400 Kinder haben brieflich auf reagiert, dass sie ihr Leben mit Gott ins Reine bringen. 5 Minuten. Die Lehrer wollten nichts vom Evangelium wissen. Und sie sagt, gib mir nur 5 Minuten mit den Schulkindern zu reden. Das war die Frucht.
Ja, das ist eine andere Sache. Wenn Gott sie von unseren Herzen, von unseren Händen fordert.
Denk an den Priester, anglikanische Pfarrer,
als er seine Frau sagte, Gott sagte, wo sind deine Zuhörer? Wo sind deine Arbeiter? Wo ist deine Frau? Und wo sind deine Kinder? Kannst du nicht mal die Frau zu Jesus führen? Oder die Kinder? Oder die Verwandten? Ja, das wird ein Tag sein, wenn du die siehst, wie sie in den tiefen, endlosen Abgrund stürzen. Und dann in 1960, der eine Weiße, der dort war, unter den Schwarzen. Nach der Versammlung ist er in sein Auto gegangen und ist Kilometer weit gefahren zu seinem einzigen Bruder. Er hat gesagt, Bruder, vergib mir, wir sind jetzt schon alt und greis. Und ich habe noch nie mit dir über Gott geredet. Ich habe noch nie mit dir über Jesus Christus geredet. Und ich danke Gott, dass er mir nun diese Chance, diese Gelegenheit gegeben hat, dass ich mit dir über Gott reden kann. Und als er zurückkam, da sagte Erlo, die Last ist von meinen Rücken gefallen. Als ich dorthin fuhr, ich sagte, Herr, schenk mir, dass es gelingt. Lass mich ihn nicht tot finden, sondern noch lebendig. Denn dein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Als junger Bursche ist es mir ja mal so ergangen. Da war eine Eisenbahnbus. Die Eisenbahn, die ging dort nicht durch das Gebirge und die Täler. Und so hatte die Regierung dann Busse. Und dann regnete es hier viel. Mein ältester Bruder hier hatte einen Laden oben auf den Berg. Wunderschöne Aussicht. Und an dem Tage mussten mein Bruder, ein anderer Bruder und ich dort sein. Und es regnete. Und da war noch keine Tierstraße. Und da kommt der Fuhrmann des Busses ganz nass in den Laden hinein. Und sagt, habt ihr keinen großen Traktor? Ich kann den Berg nicht hinauffahren. Sagt, nein, Traktoren haben wir nicht, die sind auf der Farm, beim Elternhaus. Und das ist 20 Kilometer entfernt. Sag, aber hier sind viele Schwarzen, die haben Kühe, die haben Rinder, die können den Bus vielleicht herausholen. Ich sage, kommen Sie mal mit, gehen wir ins Haus. Und trinken Sie erstmal eine Tasse Kaffee. Zu der Zeit konnte ich noch Kaffee trinken. Ich war beim Arzt in Pretoria vor Jahren, als mein Herz noch nicht so gesund war, wie es heute ist. Hatte mich gründlich untersucht. Und als er mich untersucht hat, sagte er, trinkst du Kaffee? Ich sag, nein. Rauchst du? Nein. Saufst du? Brauchst du Alkohol? Nein. Sagt, gut. Das ist gut fürs Herz. Also Kaffee, Rauchen und Saufen. Bin ich verboten worden. Das darf ich nicht. Wenn ich dich besuche, brauch keinen Kaffee machen, keine Zigaretten bringen, auch keine Pfeife und auch kein Alkohol. Ein billiger Kunde.
Derzeit konnte ich aber noch Kaffee trinken. Ich sagte, du bist durchnass. Trink mal, wärm dich. Und als wir dort saßen, sagte der Herr, das war gerade nachdem ich zum Glauben kam. Da sagte Herr Jesus mir, Elo, frage ihn, stell ihn die Frage, ob er Gott kennt. Ich sagte, Herr Jesus, das kann ich doch nicht tun. Neu bekehrt, denn solches, ob er sich schon bekehrt hat, ob er seine Sünden schon bekannt hat, das kann ich doch nicht tun. Ich hab's auch nicht getan. Und dann sagten sie, die Rinder sind schon da, vor dem Bus. Wir gingen dann hinab. Zuerst habe ich überlegt, soll ich mit ihm in den Bus gehen? Glücklicherweise habe ich gesagt, nein, ich werde nicht hineingehen. Ich sagte zu den Männern, kommt, wir schieben von hinten. Der Mann war da mit seiner Peitsche, startete den großen Bus. Der war ganz am Rande, am Ende des Weges. Und da war die tiefe Schlucht und unten war der Bach. Gut, sagte ich rief ihm zu, den Mann mit der Peitsche, nun, knall mal. Und den Mann im Bus und wir schoben und der Bus ging etwas nach vorn, aber nicht weiter. Und dann bremste wieder, kam zurück, er bremste. Und als er bremste, brach der Boden hier weg, an der Seite, Hinterteil des Busses. Und dann schwang der Bus um, so und machte so. 6 oder 8 Ochsen vorn, die hingen dann an der Kette. Dann ging der Bus immer höher, bis schließlich sah ich ihn dort. Und dann wieder zurück und der Pendel immer weiter und dann so durch die Luft. War wie ein großer Zirkus. Der Bus und die ganzen Ochsen an der Kette durch die Luft. Schwingen so und dann krachte es unten. Da habe ich laut gebetet. Gott hatte ja gesagt, Erlo, bitte frage diesen Mann, ob er sein Leben schon mit Gott geordnet hat, ob er schon Frieden gemacht hat mit Gott. Und ich war in der Not und sagte, Herr, wenn der jetzt in die Ewigkeit und in die Verdammnis fährt, wird sein Blut von meinen Händen gefordert werden. Da habe ich etwas von dem Gefühl. Hatte ich Seelennot. Mein anderer Bruder war auch zugegen. Ich sagte, Bruder, lauf zurück zum Laden. Telefonier Spital, Ambulanze, Arzt sofort. Ich gehe schon runter und suche nach dem Mann. Es war über Stock und Stein. Runter, glatt, halbwegs. Dann rief ich, lebst du noch? Keine Antwort. Dann rief ich wieder, aus vollem Hals, lebst du noch? Und dann hoffte ich keine Antwort. Und als ich unten kam, waren einige Kühe unter dem Bus. Aber er stand vor dem Bus und stützte seinen Kopf gegen seine Hand. Und sein Rückgrat war gebrochen. Aber er stand, konnte aber nicht mit ihm reden, er war besinnungslos. Und da mussten wir ihn herausholen. Dann habe ich wochenlang gebetet. Und immer wieder sagte der Arzt, er schwingt zwischen Leben und Tod. Wir wissen nicht, was geschehen wird. Ich sagte, oh Herr, um deines Namens willen, lass den Mann nicht sterben. Schenke doch, dass er durchkommt zur Besinnung. Und das war eine Freude, als sie mir sagten, er ist zur Besinnung gekommen. Da konnte ich hin, neben sein Bett sitzen. Ich sagte, Freund, kennst du mich noch? Ich war ja da, sagte er, ja. Ich sagte, ich war ungehorsam. Gott hat mir gesagt, ich muss dich fragen, hast du dein Leben schon mit Gott ins Reine gebracht? Hast du schon
dein Leben bereinigt, Frieden gemacht mit Gott, Jesus dein Herz geöffnet und konnte mit ihm reden, mit ihm beten und er sagte, danke, dass du mein Leben errettet hast. Ich weiß nicht, wo ich heute gewesen wäre, hättest du nicht für mich gebetet. Ah, das ist eine andere Sache. Wenn man darüber redet, kann über uns hinweggehen. Da hinein, da hinaus. Aber wenn du vor der Tatsache stehst, dann ist eine andere Sache. Die Welt geht verloren. Ich habe hier ein Zeugnis. Ich habe schon nach Südafrika in diesen Tagen telefoniert. Ich sage, schenk mir doch das Zeugnis dieses Bruders. Sie konnten es nicht finden. Natürlich konnten sie es nicht finden, weil ich es in meiner Aktentasche hatte. Und heute Morgen lese ich, ich dachte, wer ist dieses? Das ist ja das Zeugnis, das ich haben wollte. Weil ich habe ihnen gesagt, du, schreib mal das nieder. Kommt von einer ganz klugen Familie. Er war aber sehr, sehr rebellisch. Sein Name ist Albert. Rebellisch. Er gehörte zu einer kommunistischen Partei. Wenn jemand predigte, widersprach er ihn. Er bekämpfte die Christen. Und damit waren die Weißen eingeschlossen, weil die nicht weißen Rassen, die meinen, jeder Weiße ist ein Christ. Und wenn da ein Weißer ist, der säuft oder hurt, dann sagen sie, ist das, wie die Christen sind? Und dann starb sein Bruder in einem Autounglück. Und einer seiner Brüder ist ein Mitarbeiter, ist gläubig. Und er sagte, Erlo, komm, du sollst die Beerdigung halten. Er sagt, ich weiß aber nicht, es könnte sein, dass mein Bruder dich schlagen wird oder brüllen wird wie ein Löwe und dich verjagen wird. Wir können irgendetwas erwarten. Ich sagte, das ist gut, sorge dich nicht. Wenn du mich eingeladen hast, gut, ich komme. Und wir vertrauen dem Herrn. Und dieser Mann gebrauchte Drogen, Dacher, Rauschgift, Kokain, die verschiedenen Sorten, er hat sie alle hier aufgeschrieben, ich werde sie nicht mal aufzählen. Und lebte ein Hurenleben mit den Prostituierten. Und sogar viele reine Jungfrauen hat er geschändet. Ein furchtbares Leben. Er war ein Socke-Fußballstar. Er sagt, damit machte er mehr Geld als von seiner Arbeit. Und die Menschen nach dem Fußballspielen gibt es eine Party, dann saufen sie und gebrauchen Drogen, die Mädchen auch. Und die Mädchen, die laufen wie die Verrückten. In der Bibel sagt, 7 Mädchen werden hinter einem Mann laufen. Solches gibt es heute schon in der Welt. Ein furchtbares Leben. Er hat es ausführlich geschrieben. Ich kann es nicht mal alles nennen. Wenn hier nur Erwachsene wären, wäre es auch eine andere Sache. Und dann erzürnte er sich mit seiner Frau. Dann ganz krach. Die Frau wollte ihn nicht mehr, sagte, du hast AIDS. Und haben so gezankt, dass sie ein Messer genommen hat und ihn gestochen. Er fiel zu Boden und sie dachten, er ist tot. Dann ist sie davon gelaufen. Aber er kam zu sich, stand auf und in seinem Jähzorn und in seiner Wut hatte sein eigen Haus angezündet und verbrannt. Das ist, was Jemut tun kann. Und da hat die Frau ihn angeklagt und bekam 4 Jahre Gefängnisstrafe als Brandstifter. 4 Jahre im Gefängnis. Da gibt's auch ein Hurenleben. Die Männer wissen, worum es geht. Heute schämen sich ja einige, das nicht frei zu bekennen, dass sie zu den Knabenschänden gehören.
Aber dann geschah etwas nach dem. Er kam zum Glauben. Aber hatte AIDS. Im höchsten Grad. Ich war gerade hier in Europa. Als ich zurückkam, da sagten sie, der ist im Spital. Der sieht sehr schlecht aus um ihn. Ich fuhr gleich hin. Er sah aus wie der Lazarus. Lazarus mit Wehen von Kopf bis zu den Füßen. Ich nahm das Laken, seine Beine. Da konnte man keinen Fingerspitzen irgendwo hin tun, ohne dass es schwarz und blau und gräulich war. Ein Monat lang wusste er nicht, wo er war.
War besinnungslos. Sind mehrere Ärzte, die Menschen, er lag da nur noch und dann sagte der eine Arzt, nimmt ihn in die Leichenhalle.
Und einer der Ärzte sagt, gib mir noch eine Gelegenheit, bring die mal heraus. Und da merkten sie, dass sein Herz noch leise schlug. Da sagt, lasst ihn da nicht in der Leichenhalle sterben, bringt ihn her. Und das war die Zeit, als ich ankam. Und da öffnete er seine Augen. Und da konnte ich mit ihm reden. Und habe mit ihm gebetet. Konnte nicht viel reden, er kannte mich.
Reichte mir seine Hand. Beim Händedruck merkte ich, dass er sich freute. Haben gebetet. Und Gott griff ein. Dieser Mann heute hat ein brennendes Herz für Jesus. Er geht auch mit den Ärzten herum und gibt Zeugnis überall im Land. Ich sagte ihm, Albert, leider muss ich jetzt nach Europa. Aber wenn ich zurückkomme, dann fahren wir mal los. Und halten Vorträge hin und her. Und bei jedem Vortrag beginnst du mit deinem Zeugnis.
Er sagte, weißt du, es war ganz seltsam. Als der Arzt mir sagte, du hast AIDS im höchsten Grade, da habe ich die Entscheidung gefällt. Ich lebe jetzt nur für Gott. Er konnte nicht reden, als er zu sich kam. Er konnte nicht sehen, er konnte nicht hören.
Sie sagen, sein Gehirn war lahmgelegt.
Aber Gott erbarmte sich seine. Heute predigte er.
Heute übersetzt er für die Menschen, wenn sie predigen. Heute gibt er Zeugnis.
Und er kam diese Tage zu mir und sagt, ich kann jetzt wieder laufen. Ich sprach mit einem Professor über seinen Zustand. Er sagt, Elo, sowas gibt es nicht in der Welt.
Wer schon besinnungslos war von AIDS, der wird nicht wieder lebendig.
Ich sagte, ja, das denkst du. Aber es ist Tatsache.
Nun, hier hat er ausführlich sein Zeugnis und der mit Rot unterstrichen.
Leider kann ich das nicht alles lesen. Schändliche Taten. Wir haben keine Ahnung, was es alles in der Welt gibt und was die Männer tun. Es ist furchtbar. Ein Sodom und Gomorra. Schlimme Sachen. Hier wieder unterstrichen. Und eine Geschlechtskrankheit nach der anderen. Früher sagte man, na ja, es gibt 4, 5, 6 Geschlechtskrankheiten. Heute über 50. Die Hölle ist los.
Und dann sagte der Arzt, ach, du musst Kondome gebrauchen. Und dann, wenn er
Reine Mädchen fand und sagte, bitte kein Kondom, die gebraucht man nur mit den Prostituierten. Ich bin doch ein reines Mädchen, tu doch mir nicht solches an. So gehen sie wie die Schafe in die Irre. Furchtbar, was es alles gibt. Das hat er dann aufgezeichnet. So geht die Welt in die Hölle, ins Verderben. Und wir Frommen, was tun wir deswegen? Wir bekämpfen uns selbst. Ich muss den Hut dafür abnehmen. Kritisieren uns selbst, den anderen. Fahren über den anderen her. Denken uns selber besser als unsere Mitmenschen. Verdammt sind wir, wenn es so um uns steht. Die Bibel sagt, verflucht ist der, der Jesus nicht liebt. Und dann sagt das Wort Gottes, wenn du sagst, du liebst Gott und liebst deinen Bruder nicht, bist du ein Lügner. Bist du ein Lügner. Wenn du nicht dich um sein Seelenheil kümmerst, jeder Christ sollte ein aktiver Christ sein. Und wenn er nicht selber die Menschen zu Jesus bringen kann, kann er die unterstützen, die das tun. Und mit Gebeten auch. Und sagen, oh Gott, sei mir gnädig. Nun zum Schluss. Ich schließe jetzt. Ein Mann, der 28 geboren ist. Ein Jahr jünger als mein ältester Bruder, nicht? Du bist in 27. Er ist schon in 27. Er ist schon, was bist du? Ue. Urgroßvater. Ue. Oder nur Ue. So viele Generationen hat er schon hinter sich. Wenn er noch nicht Ue ist, könnte es nicht weit weg sein. Menschlich gesprochen. Er hat früher geheiratet. Ich habe spät geheiratet. Nun, dieser Mann ist ein Jahr, nachdem er geboren ist, geboren. Und sagt, der 9. August kann er nicht vergessen. Als junger Mann war er in der Polizei, aber nachdem wurde es ihm langweilig und sagte, ich kann doch nicht durch mein Leben gehen als Polizist. Ich will auch etwas für die Ewigkeit schaffen. Nicht nur für dieses Leben, sondern auch fürs Jenseits, und entschloss sich, um Prediger zu werden. Und dann wurde er ein Verkündiger des Evangeliums. Und dann begann er ein neues Werk, hat all die Straßenkinder missioniert und evangelisiert und dann in sein Haus aufgenommen. Die Frau machte mit. Dann hatte er so durchschnittlich 30 Kinder am Tag im Haus. Überall war er bekannt und berühmt für seinen segensreichen Dienst. Sie hatten ein fantastisches Werk. Als er älter wurde, sagte er, der Zustand in der Welt wird immer schlechter. Und das ist wegen die Politiker. Die machen diese gottlosen Gesetze. Und sagte, wenn ich Politiker wird, werde ich vielleicht mehr erreichen für das Reich Gottes als Prediger unter diesen Kindern. Und dann ging er in die Politik. Und 4 Tage vor der Wahl geschah etwas. Plötzlich platzte seine Hauptader innerlich und blutete. Sie jagten ihn zum Spital. Die Ärzte sagen, er war 15 Minuten klinisch tot. Sie rangen und kämpften um sein Leben und Tatsache, er wurde wieder lebendig. Und als er lebendig war, erzählte er, was er in seinem toten Zustand erlebt hatte. Er sagt, als er starb, war es, als ob er in einen dunklen Tunnel hineinging. An der anderen Seite ein kleines Licht. Er hielt seinen Blick auf dieses Licht, ging in die Richtung und es wurde immer heller, 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 bis es sehr hell war. Und als er durch den Tunnel war, war ein Weg zum Verderben und eine andere zum ewigen Leben. Und dann hörte er eine Stimme wie ein großes Wasserrauschen, wenn wir die Offenbarung lesen, wo es erklärt, wie die Stimme des Herrn war. Und da hieß es, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Also da bekommst du nicht wieder eine Gelegenheit, eine Chance. Du stirbst und dann das Gericht. Dreimal erscholl diese Stimme. Und dann sagte er sich, oh, das bedeutet wohl, dass ich heute sterben werde. Und dann sagte die Stimme ihm, du, dein Glaube ist tot. Alles, was du besitzt, ist eitel und Stroh hat keinen Wert. Das Leben, das du lebtest, war ein religiöses Leben. Du gingst in die Kirche, hast gebetet, aber dein Leben ist mir ein Gräuel gewesen. Du bist ein Pharisäer und Heuchler. Die Gemeinde, zu der du gehörst, ist Laodicea. Nicht kalt und nicht heiß. Laodicea. Denkst du, ich werde dich so aufnehmen, wie du bist? Millionen Christen in der heutigen Zeit leben das gleiche Leben, wie du gelebt hast und sind in Gefahr, dass sie in eine ewigen Verdammnis enden werden. Und der Hauet, der sagt, Herr, mit wem redest du eigentlich? Wem sagst du dieses? Das gilt mir nicht. Ich bin ja ein Prediger. Ich habe ja die Kinder evangelisiert und missioniert. Du meinst mich doch nicht. Herr, bin ich das? Ich bin doch ein wahrer Gläubiger. Und er sagt, ich verteidigte und rechtfertigte mich. Und sagt, hey, ich habe doch diesen Kindern gepredigt. Ich habe sie von den Straßen geholt, in mein Haus geführt. Ich habe ihnen von dir gesagt. Aber Herr, das gilt mir nicht. Und er sagt, der Herr war still. Ich sage, Herr, vielleicht machst du einen Fehler. Du irrst dich. Du denkst an jemand anders. Das kann doch nicht mich bedeuten. Und dann sagte Jesus zu ihm, ich will dir sagen, wem du gedient hast. Ich will dir dein Idol zeigen, dein Götzen. Weißt du, wem du gedient hast? Du hast nicht Gott gedient. Du hast dir selber gedient. Das, was du getan hast, hast du nicht für Gott und nicht für mich getan. Das war für dich selber. Bei dir ging es nur um dich. Du hast getan und gelassen, was du wolltest. Wenn du umziehen willst, wenn du dahin fahren willst, oder du hast gemacht, was du wolltest. Du warst dein eigen Gott. Darum sage ich, du bist tot. Dein Gott bist du selber. Heute reist dieser Mann in alle Welt, um Christen zu warnen. Sagt, ich bin ein alter Mann, aber ich möchte euch nur warnen. Lasst es euch nicht gehen. Möge Gott schenken, dass euch nicht geht, wie es mir ergangen ist. Gott war mir aber gnädig. Und darum fühle ich, dass ich schuldig bin vor Gott, wenn ich nicht von einer Kirche zur anderen Kirche gehe, den Gläubigen sage, prüft euch, ob ihr in der Wahrheit und von der Wahrheit seid oder nicht. Prüft euch, ob euer Leben recht ist. Nun fühlt er den Schmerz, den Paulus gefühlt hat. Könnte ruhig im Ruhestand sein. Er sagt aber, das ist schrecklich, um vor Gott zu stehen und solch ein Urteil zu hören. Nun lasst uns, vor dem wir schließen, uns selber mal prüfen. Wie sieht's aus bei uns? Kennen wir den Schmerz? Kennen wir die Gebete für die Verlorenen? Kennen wir das, Herr? Wenn es bedeutete, dass ich verdammt und verflucht werde, wenn dadurch ihnen geholfen wird, bin ich dazu bereit, solange ihnen das Heil widerfährt. Zu welch einer Gemeinde gehörst du? Auch Laodicea? Ein tief religiöser Mann, aber auf verkehrten Weg. Und wer, wenn Gott sagt, du, dein religiöses Leben kreist nur um dich selber, deine Ziele. Und wenn es nicht so ging, wie du es dir gedacht hast, nahmst du deinen Hut und stecktest deine Pfeife an und gingst fort. Möge Gott schenken, dass die Dörfer sind, sondern dass wir es verstehen, worum es geht und es kapieren und dementsprechend leben. Wir stehen auf zum Gebet. Herr, lass dein heilig Wort nicht leer an uns vorübergehen. Lass es wie auf fruchtbaren Boden fallen. Erwecke die Toten. Die Lauen, die Selbstgerechten, die Religiösen, die nicht den wahren Gott dienen, aber sich selber. Herr, schaffe in uns das wahre Leben, woran du wohlgefallen hast, dass wir dir ein süßer Geruch sind. Und schenke uns, dass wir nicht schuldig sein werden, wenn wir einst vor dein heilig Thron erscheinen müssen. Um deines Namens willen, lass unsere Zukunft nicht sein wie die Vergangenheit, sondern auf eine höhere geistliche Stufe. Um deines Namens willen und uns zum Heil, Herr. Um Jesu willen. Amen.